Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Herzlich willkommen, Blome, zu unserem kleinen Podcast. Ich würde gerne mit einer Anekdote aus dem US-Wahlkampf anfangen, wenn es Ihnen recht wäre. Und zwar neulich Schauplatz Flughafen Heathrow in London. Ja, Passagiere warten auf einen BA-Flug, der nach Austin, Texas gehen soll. Im Wartebereich merkt eine Frau, dass eine andere Frau eine MAGA-Kappe trägt, eine Make America Great Again-Kappe. Darüber haben die beiden sich schon sozusagen vorm Einsteigen geprügelt. Also weil die eine gesagt hat, nimm die Kappe ab. Die andere gesagt, nein, mache ich nicht. Und dann haben sie sich schon geprügelt. Dann sind die quasi doch noch ins Flugzeug gekommen, haben sich im Flugzeug weiter geprügelt, hat die Crew gesagt, ihr steigt jetzt aus. Und hat die Polizei gerufen und sie rausgeholt. Und 2 Stunden später ist das Flugzeug losgeflogen ohne die beiden. Und
Sie verstehen es nicht?
Nein, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
Sehen Sie, da geht es Ihnen wie mir.
Ich hätte irgendwie gesagt, komm, ja, scheißegal, was soll das und so. Aber dass eben auch die Frau, die gegen Trump ist sozusagen, dann sagt so, du nimmst diese Kappe ab, sonst poliere ich dir die Fresse. Das ist doch eigentlich, zeigt doch, dass es eben in diesem Spiel offenbar gar keine Guten gibt.
Natürlich gibt es da Gute, das wissen Sie auch. Aber wir stehen ja nur ein wenige Tage vor diesem letzten wirklichen Showdown. Und ich habe schon das Gefühl, es ist ein bisschen ein Kampf von Gut gegen Böse. Was jetzt nicht heißt, dass Kamala Harris alles richtig macht oder auch nur gute Leute um sich geschart hätte und selber nur gut sei. Aber die andere Seite ist erkennbar so böse und so falsch, dass ich nicht verstehen kann, warum es so knapp steht. Es ist ja wirklich auf der Netzkante. Keiner kann sagen, wie das wirklich ausgeht. In all diesen Swing Stage States ist es 49 zu 49 oder 48 zu 48. Ganz leichter Vorteil vielleicht sogar für Trump. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, weil sie natürlich eben das ist ja das manichäische Weltbild. Ja, kann man gerne nochmal googeln. Das manichäische Weltbild, was die Welt eben teilt in Gut und Böse, Hell und Dunkel. Und sozusagen das historische Geschehen einteilt in einen Kampf des Lichts gegen die Finsternis. So kann man das natürlich machen. So ist ja funktioniert auch der Wahlkampf von Kamala Harris, dass sie eben sagt, Trump und seine Leute sind praktisch so wie bei Herr der Ringe, irgendwie so die Orks. Und aber das ist natürlich nicht die Realität. Das wissen, in Wahrheit müssten sie das eigentlich auch wissen. Das wundert mich komischerweise, dass sie jetzt sich hier so verständnislos geben, denn es ist halt Politik. Trump macht eine Politik, die viele Leute für sich für besser halten. Ja, it's the economy, stupid. Die Leute trauen ihm mehr wirtschaftliche Kompetenz zu als Kamala Harris. Die Leute leiden unter der Inflation. Interessanterweise.
Darf ich mal dabei bleiben? Wir müssen es jetzt wirklich einmal sezieren. Also es gibt Leute, die glauben, der Mann ist besser für mein Portemonnaie als die Frau. Oder ihr Vorgänger, Herr Biden, war nicht gut für mein Portemonnaie und jetzt wähle ich mal den anderen, also Donald Trump. Okay, die gibt es bestimmt. Gibt ja nirgendwo nur Gewinner einer Amtszeit, gibt es ganz bestimmt. Es gibt aber wirklich eine ganze Menge Leute, die gehören objektiv zu den Gewinnern der letzten 4 Jahre. Denn die Inflation ist runter, die Löhne sind rauf, es ist eine Art Jobwunder eingetreten. Und diese ganze Klimaschutzsache, die man ja so oder so sehen kann, zumindest in den USA, glaubt man das so oder so sehen zu können, die lasse ich mal außen vor. Nur das Portemonnaie, würde ich mal locker sagen, die Hälfte, wenn nicht 2/3 aller Trump-Wähler, steht sich objektiv besser als vor 4 Jahren und wählt trotzdem Trump. Erklären Sie das mal.
Ich glaube, das hat jetzt keinen Sinn, wenn wir uns hier die Zahlen um die Ohren werfen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass nach dem, was ich gelesen habe, die wirtschaftlichen Kompetenzen Trump eher zugetraut werden als Frau Harris. Das ist offensichtlich so. Die Wähler haben das Gefühl, Trump kann das besser als Harris. Ich glaube, dass Sie...
Aber noch mal, Entschuldigung.
Die Zahlen
Warum
stimmen auch
glauben
nicht, die Sie
einem
haben.
Lügner? Denn die ganze Kompetenzvermutung oder meinetwegen Kompetenzunterstellung, die Sie ja richtig referieren, in den Umfragen, basiert auf den Behauptungen von Donald Trump, was er alles geleistet hätte, beziehungsweise was alles sein Vorgänger nicht geleistet hätte. Und das ist weitgehend Lügen. Er sagt, die Inflation ist gestiegen. Nee, sie ist gefallen. Er sagt, es
gibt weniger. Die Inflation ist in Amerika immer noch sehr, sehr hoch und sie war sehr, sehr hoch in der vergangenen, in den vergangenen Jahren. Und das haben die Leute nicht vergessen, weil es für sie reale Vermögensverluste bedeutet hat. Ich glaube, dass, was ich so merkwürdig finde, ist, dass Sie, das habe ich ja schon ein paar Mal hier beobachtet in unseren Gesprächen, wenn wir uns über dieses Thema unterhalten, auch diesen linken, liberalen Stories sozusagen aufsitzen, dass sie das Gefühl haben, so müsste es doch sein, die Leute müssten das doch so und so sehen, sie müssten sich doch so und so verhalten. Und das funktioniert aber so gar nicht. Das heißt, also die Prämissen stimmen nicht. Eine der wichtigsten Prämissen in Amerika in dem Wahlkampf war ja zum Beispiel immer, dass man sagt, Hispanics und Blacks, also Latinos und Schwarze, sind zu 100% auf der Seite der Demokraten. Sie sind hier immer noch in großer Mehrheit auf der Seite der Demokraten, aber viel, viel mehr Leute aus diesen Wählergruppen stimmen für Trump, als sich das die Demokraten jemals hätten erträumen lassen. Warum ist das so? Weil die Demokraten falsche Annahmen über diese Wählergruppen getroffen haben, weil sie gedacht haben, wer schwarz ist, wer ein Latino ist, der ist zum Beispiel automatisch für Migration. Stellt sich raus, das stimmt überhaupt nicht. Die sind genauso wie die bio-amerikanischen weißen Wähler gegen zu viel Immigration. Oder man denkt, Schwarze und Latinos haben keine großen Probleme mit der Kriminalität in der Stadt. Stimmt gar nicht. Die leiden genauso unter der Kriminalität. Das heißt also eigentlich, das ist das Lustige daran, haben die weißen, linken, liberalen Demokraten quasi rassistische Annahmen getroffen über Latinos und Schwarze und stellen jetzt fest, Mist, viel mehr von denen verhalten sich wie Weiße, als wir erwartet hatten.
Also, vielleicht haben sie zu viele Gruppen für zu sicher auf ihrer Seite gewähnt. Das ist auch schon Hillary Clinton unterlaufen, mit den weißen Arbeitern im Norden, Nordosten Amerikas vor 8 Jahren. Kann schon sein. Nur, ich unterstelle halt immer, die Leute, die da wählen gehen, die können lesen und schreiben. Sie glauben aber jemanden, der sie jeden Tag anlügt. Also zum Beispiel die Kriminalität, die so drastisch gestiegen sei. Nein, sie ist gefallen. Das kann jeder sehen, das kann jeder wissen. Das ist eine objektive, wenn man so will, unbestreitbare statistische Tatsache. Und trotzdem glauben diese Leute und auch die Milieus, die sie beschrieben haben, wow, das ist so gefährlich geworden, Mama mia, und jetzt fangen die auch noch an, Hunde zu essen. Also sie wählen entgegen den objektiven Zahlen einen Typen, der ihnen erklärt, dass die Migranten gekommen sind, um ihre Haustiere aufzuessen. Denn das hat er wörtlich gesagt. Und das hat er auch bitter, bitter ernst gemeint, denn er hat es x-fach wiederholt seitdem. Und noch einmal, erklären Sie mir das.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Es gibt Studien in Amerika, die zeigen, dass ganz viele Latinos und Schwarze sich von Trumps Beleidigungen an die Adresse von Latinos und Schwarzen gerichtet gar nicht getroffen fühlen, sondern weil sie denken, er meint das nicht so sowieso, weil er ja eh viel redet und das meint er gar
weil
nicht
wörtlich.
Und pass auf, und das Interessante ist, und er meint andere, aber nicht mich. Das Interessante ist, was Trump offenbar gelingt bei vielen Leuten jetzt, man muss immer dazu sagen, die Mehrheit dieser Gruppen wählt immer noch demokratisch, aber viel weniger.
Naja, es geht ja um diese kleinen Gruppen, die am Ende das Ding entscheiden werden.
Deshalb ist es ja auch so interessant. Was ihm halt besser gelingt als dem Harris-Lager, ist den Leuten das Gefühl zu geben, ich bin einer von euch, ihr gehört dazu, ich respektiere euch für das, was ihr seid ein Teil des Ganzen. Jetzt können Sie sagen, das kann doch nicht sein, dass ausgerechnet Trump das gelingt, den Leuten das Gefühl zu vermitteln. Das ist aber so. Harris, für diese Leute ist Harris eine elitäre Figur aus einem elitären polittechnokratischen System, die mit ihnen wenig zu tun hat. Dass sie selber von ihrem Heritage her auch im Prinzip ja, wie man hier sagen würde, eine POC, also eine People of Color ist, das kommt dann gar nicht mehr an. Die ist sozusagen eingeweißt durch ihre Systemhaftigkeit, während Trump mehr Street Credibility, mehr Straßenglaubwürdigkeit sozusagen hat. Das ist kurios, aber es ist halt so.
Okay, das erklärt meinetwegen die 40% von den 49, die er hat. Oder meinetwegen 45%. Was mich jetzt in den letzten 14 Tagen oder 3 Wochen vielleicht zusehends fasziniert hat, ist, dass er offenkundig verrückt wird. Ich glaube, da braucht es keinen Doktor, das kann man sehen. Der Mann wird jetzt offenkundig verrückt. Zumindest erzählt er zusehends verrücktes Zeug. Also beginnend bei den Hunden, die aufgefressen werden, bis hin zu der Veranstaltung, wo er sagte, alle Migranten kommen, um euch umzubringen. Er dreht jetzt langsam durch. Ich will gar nicht sagen, der ist ein Rassist, wahrscheinlich ist er noch nicht einmal das, er ist einfach nur irre. Aber er äußert sich jetzt wirklich rassistisch, er lässt sich flankieren von Leuten, die es echt bitter ernst meinen und wo man doch dann langsam anfängt, alle Nazis ausgestorben in den USA? Wirklich? Und das schreckt, also okay, dann aus irgendwelchen Gründen Street Credibility, haben sie gesagt, seine Wählerschaft nicht ab. Aber es gibt ja in dieser Wählerschaft von Trump auch ein High-End. Also gut ausgebildet, gut verdient, sehr vernünftig, total normale Leute, die, ich weiß nicht was, also ganz ehrlich ihre Arbeit machen, wahrscheinlich gute Dinge tun den ganzen Tag über. Und die wählen trotzdem Trump.
So wie Elon Musk.
Nein, stopp.
Der ist auch gut verdient.
Sie lenken ab. Was ist mit diesem High-End? Also warum bewegt sich in den letzten 3 Wochen in der Gefolgschaft von Trumps noch nicht einmal 2-3 Prozentpunkte, Klammer auf, die erreichen würden, diese Wahl zu entscheiden, und zwar dann zu seinen Ungunsten. Warum bewegt noch nicht mal bei den absolut vernünftigsten, besten und wie gesagt, dem High-End seiner Wählerschaft, bewegt sich auch nichts.
Wie wäre es mit Steuerpolitik? Gutes Beispiel für gerade in Amerika ist es für die Leute ein Riesenthema. Wenn man wenig Steuern zahlt, wie vor vermögende Amerikaner, möchte man noch weniger Steuern zahlen. Und Trump verspricht ihnen das natürlich. Das ist ja nur ein absoluter Klassiker. Auch diese Leute glauben, dass er für sie wirtschaftlich einfach besserer ist. Besserer ist auch
immer. Nur um es zusammenzufassen. Das hieße, da sind Leute, die es besser wissen, bereit, ihr Land zu verkaufen und in Wahrheit den ganzen Planeten ihre Steuererklärung.
Nein, aber ich glaube, das Problem ist, dass ich habe da wirklich einen anderen Blick auf die Sache. Sie glauben, dass der Unterschied zwischen Trump und Harris einer ist zwischen Hell und Dunkel, zwischen Paradies und Hölle,
nein,
zwischen Tod und Leben. Das haben Sie vorhin so gesagt. Irgendwie schwarz und weiß, gut und böse. Und das ist halt in Wahrheit nicht so. Ich glaube, Sie sind einem Narrativ aufgesessen. Das stimmt nicht. Trump ist eben nicht so wahnsinnig und nicht so zerstörerisch und auch vor allen Dingen nicht so anders als Harris, wie Sie oder wie die deutschen Medien uns das glauben machen wollen und ehrlich gesagt, wie das Harris-Camp uns das glauben machen will. Ich glaube, es gibt natürlich Unterschiede, müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber für die amerikanischen Wähler kommt es offenbar auf andere Sachen an. Wir sagen dann hier immer, die Demokratie ist in Gefahr, die internationale Weltordnung ist in Gefahr. Die Leute wollen irgendwie wissen, wie die Inflation ist, wie ihre Steuerraten sind, wie ihr Einkommen ist, wie ihre Arbeitsplätze sind. Und ich habe es Ihnen ja neulich schon gesagt, zum Beispiel bei China, Strafzölle, also lauter wichtige Punkte hat sich das Harris-Lager der Trump-Politik sowieso schon angenähert. Also insofern, der Unterschied ist kleiner, als sie ihn machen. Übrigens ist auch ein wichtiger Punkt, weil Sie werden merken, wenn Trump Präsident ist, wird die Welt weitergehen, das Leben wird weitergehen und dann wird man sich entweder nicht mehr erinnern an das, was man jetzt hier an Chaos-Szenarien aufgemacht hat, oder viele Leute werden ihre Worte aufessen müssen.
Das ist echt ein super Argument. Ihr könnt ruhig Trump wählen, ist auch egal, was er macht, es wird schon irgendwie weitergehen. Das finde ich irgendwie, das ist jetzt wirklich Gott ergeben. Dann können Sie es mit dem Wählen auch gleich bleiben lassen, weil das dann ja sowieso scheißegal, was passiert, offenkundig. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt untergeht, ist nicht 100%, aber sie liegt doch bei Herrn Trump, zumindest die Welt, wie wir sie kennen und irgendwie weitgehend auch schätzen. Dass die untergeht oder vergeht, ist doch bei Herrn Trump deutlich höher als bei Frau Harris. Und natürlich ist das nicht die Lichtgestalt, das habe ich auch nie gesagt. Aber der Typ ist erkennbar unfit for office, nicht nur mental, sondern auch moralisch. Und ein ganz bisschen Moral sollte doch auch zählen. Offenkundig zählt das in den USA nicht mehr. Also ich verzweifle, merken Sie gerade, an meinem geliebten Amerika.
Gut, das Problem habe ich nicht, weil ich mag Amerika auch, mochte es auch immer, aber habe es nie idealisiert. Deshalb bisschen realistischer Blick schadet überhaupt nichts.
Nicht idealisieren, realistischen Blick drauf nehmen. Da haben Sie recht, Augstein. Ganz, ganz gute Handreichung, gute Idee, auch beim Blick auf Deutschland. Denn hier geht ja auch einiges eher krank, um nicht zu sagen crank. Wenn man auf die Wirtschaft schaut, kleiner Lichtblick, gerade erst gewesen, drittes Quartal doch nicht geschrumpft. Aber in Wahrheit ist natürlich hier Stillstand bis Rezession. Und jetzt fällt so der Blick, geht so durch die Reihen und man sieht so plötzlich Sachen und denkt, ja komisch, da hätten wir mal drüber reden müssen. Irgendwie hat es doch zum Beispiel was sehr Seltsames, dass der Krankenstand in Deutschland in der Pandemie natürlich zu Corona-Zeiten hochgegangen ist wie Hulle. Und seitdem aber nicht wirklich wieder zurückgekommen ist, obwohl die Pandemie nun über 2 Jahre vorbei ist.
Haben die alle Long-Covid?
Das Thema lassen wir aus. Damit haben sie sich die Finger, das Gehirn und alle anderen Körperteile, ich möchte sie nicht einzeln aufzählen, verbrannt. Once and for all. Aber jetzt mal im Ernst. Krankenstand, Corona hoch, klar. Krankenstand seitdem in Wahrheit nicht so wirklich runter. Aber in allen anderen europäischen Ländern. Sind die jetzt kränker als wir oder gesünder? Was meinen Sie?
Gut, ja, also das Thema, glücklicherweise hatte ich ja, das ist natürlich jetzt wichtig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ja nicht so, dass wir die Themen hier so quasi so extemporieren, ja, und keiner weiß, was kommt und da muss man praktisch so, ich hatte ja Gelegenheit, mich darauf vorzubereiten, so ist es ja nicht. Deshalb kann ich jetzt dem Kollegen Blome ein Argument um die Ohren hauen, was sozusagen diesem Thema im Prinzip sofort die ganzen Füße wegzieht, da könnten wir nämlich eigentlich da gleich über was anderes reden. Ehrlich gesagt liegt es an der Zahlenbasis, warum der Eindruck entsteht, den Sie da eben beschrieben haben. Denn seit 2022 werden die Krankentage irgendwie anders gezählt und anders berechnet. Bitte fragen Sie mich jetzt nicht, wie, ist auch egal. Jedenfalls sind die Zahlen vorher und nachher im Prinzip nicht miteinander vergleichbar. Dadurch wird es dann jetzt eh schwierig. Und wenn Sie das wissen, dass es schon innerhalb Deutschlands nicht vergleichbar ist, dann ist ehrlich gesagt mit dem Ausland erst recht nicht vergleichbar, weil wer da was zählt, weiß sowieso kein Mensch, vielleicht wissen es die Leute selber nicht, so wie wir es ja hier in Wahrheit auch nicht wissen. Also irgendwie, ich glaube, das ist eigentlich, ist dieses Thema ist irgendwie ein Rohrkrepierer, würde ich fast
sagen. Und Sie glauben nicht, dass das Meldewesen, das sich in der Tat ein bisschen verändert hat, weniger Einfluss hat auf die Meldeart? Die Meldeart ist telefonische Krankschreibung. Seitdem ist das halt höher. Das kommt auch aus Corona-Zeiten völlig zurecht. Damals glaube ich, dass nicht Leute, die halt durch die Gegend geschnieft haben und Corona hatten, auch noch das halbe Wartezimmer beim Arzt angesteckt haben. Das hat man nie zurückgedreht. Man hat halt immer gesagt, ja, dann machst du es halt per Telefon. Und fällt Ihnen nicht auf, dass der Dienstag witzigerweise der Tag ist, an dem sich die meisten Menschen krank melden, weil sie dann in der Regel für den Rest der Woche krank geschrieben werden? Also sollte man nicht mal über sowas anfangen, trotzdem zu reden, weil so irrelevant ist das Ganze nicht. Wenn der Krankenstand auf dem Vor-Corona-Niveau wieder wäre, dann wäre das 0,5% Bruttosozialproduktswachstum.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Also der Unterschied zwischen Rezession und Wachstum.
Ja klar, wenn niemand krank wäre, wäre es noch mehr. Und wenn die Leute dann außerdem auch noch alle Doppelschichten schieben würden, wäre das Wachstum noch höher. Das stimmt. Und wenn ich mir eine Frikadelle ans Knie nagle und Präbis Radio Luxemburg, dann passieren noch ganz andere Sachen. Ich weiß nicht genau, was das jetzt bringen soll, dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette-Gerede.
Nee, ist es ja nicht Hätte-Hätte-Fahrradkette, sondern es geht nach vorne.
Nein, es ist
dreht nach vorne.
Ja, es ist
vielleicht
Populismus.
Müssen wir alle ein bisschen mehr arbeiten.
Ja, wäre, wäre, sagt die Schere, keine Ahnung. Also pass auf. Okay, dann ich versuche sie jetzt mit einem anderen Argument, von einer anderen Seite sozusagen zu packen. Studien sagen, in Betrieben, in denen das Arbeitsklima schlecht ist und in denen die Führungskultur veraltet ist und von Top-Down Leute sagen, du machst jetzt gefälligst das und so, in solchen Betrieben ist der Krankenstand höher als in Betrieben, wo die Leute gerne zur Arbeit gehen, sich identifizieren mit ihrer Arbeit, das Gefühl haben, wertgeschätzt und geachtet zu werden. Jetzt könnte es doch sein, und das ist übrigens auch meine Vermutung und das sagen auch andere Quellen, die ich dazu gelesen habe, dass in Deutschland in der Wirtschaftskrise, die wir ja nun mal haben, die Manager, die Firmen, die Schrauben fester drehen, wieder zurückgreifen auf im Grunde altmodische Führungsstile, nämlich Befehl und Gehorsam und so weiter. Und die Leute reagieren auf diesen gestiegenen Druck mit einer Ausweichbewegung, nämlich, dass sie sich krank melden eher. So, jetzt könnten sie sozusagen ihr Problem also auch ganz anders lösen, indem sie sagen, vielleicht müssen sich die Unternehmenskulturen verändern.
Vielleicht muss sich die ganze Kultur ein bisschen verändern. Und ich habe nichts gegen moderne Führungskultur oder
solange die Leute machen, was sie wollen. Ne?
Ich habe aber auch ein bisschen
für Gleichberechtigung, solange ihr macht, was ich sage.
Naja, weil Sie gerade das Wort altmodisch fallen ließen. Darunter subsumieren Sie ja wahrscheinlich auch die Begriffe wie Pflichtbewusstsein oder Verantwortungsbewusstsein. Und ich habe so das Gefühl, ein bisschen mehr Pflichtbewusstsein und mit dem Taschentuch in der Hose geht es auch noch an den Job, anstatt zu Hause auf die Couch oder in einen halben Tag Homeoffice. Vielleicht ist das auch ein bisschen, neben vielem anderen, was sich in diesem Land ändern muss, ein bisschen mehr Pflichtbewusstsein, ein bisschen mehr jetzt kneifen wir mal die Hinterbacken zusammen.
Ja, Kinnriemen enger geschnallt und weiter marschiert, Kamerad Blome. Ja, ich sage, und zwar von hier direkt immer weiter. Sie spinnen doch. Das ist genau übrigens das ist ein deutsches Problem.
Sie sollen
Grunde,
das nicht sagen.
Es
Sie
ist
sollen nicht sagen, dass ich spinne.
Naja, ach so, ja, ich habe es gehört. Hörerinnen und Hörer, Leute beklagen sich, dass ich mit dem Kollegen Blome zu streng bin. Das ist aber nur meine ruppige eigentlich aber herzliche Art und Weise, die ich mir hier in Berlin übrigens angewöhnt habe, weil so muss man hier in dieser Stadt sein und werden, um hier überhaupt durchzukommen. Ja, if you can make it here, you can make it nowhere. In Hamburg, wo ich herkomme, sind die Leute eigentlich anders. Man ist eleganter, man ist feiner, man ist distinguierter, stiller. Hier in Berlin ist alles sehr ruppig.
Und darum sind sie weg aus Hamburg, weil die da feiner und stiller
sind. Ich habe mir diesen Herz mit Schnauze-Sound habe ich mir hier erst angewöhnt. Also so. Mann, lieber Herr Blome, ich nehme es zurück, dass Sie spinnen. Ich sage einfach nur, Sie reden Unsinn. Denn das ist doch genau das, was ich eben meinte. Der Deutsche in der Krise rekurriert offensichtlich dann eben doch sozusagen auf so preußisch-militaristische Vorbilder, so wie Sie das im Grunde auch tun. Das heißt, wenn man hier nicht mehr weiter weiß, greift man irgendwie so zurück in die Mottenkiste der Vergangenheit. Und in anderen Ländern ist das offenbar anders. Dort modernisieren sich die Gesellschaften. Und zwar wirklich, das können wir uns hier bloß nicht vorstellen. Wir können uns nicht vorstellen, dass skandinavische Gesellschaften, italienische, spanische, französische Gesellschaft uns in solchen Dingen inzwischen überlegen sind.
Naja, also jetzt in dieser Vergleichsstudie der europäischen Fehltage, bezahlten Krankenfehltage, muss man dazu sagen, war Großbritannien das Land mit den allerwenigsten bezahlten Fehltagen. Kann jetzt auch damit zusammenhängen, dass sie ja gar keine Löhne zahlen, wenn die Leute krank werden. Das glaube ich aber nicht. Die Debatte könnte man übrigens auch führen. Aber jetzt lassen wir es mal. Nur weil Sie gesagt haben, preußischer Militarismus, darauf greift man jetzt zurück. Also das Unternehmen, was quasi das ganze Gegenteil davon ist, VW, Riesenkonzern, 120.000 Beschäftigte in Deutschland allein. Sagen wir mal so, in Teilen in Staatseigentum, im Aufsichtsrat sogar staatlich beherrscht durch das Land Niedersachsen und seine Sperrminorität. Die haben jetzt richtig Schwierigkeiten wegen preußischem Militarismus. Ist es das, was Sie sagen wollten?
Die haben Schwierigkeiten, weil die einfach den Schuss nicht gehört haben und offensichtlich schlechte Managemententscheidungen getroffen haben, die unterstützt waren und wurden von der Politik von 16 Merkel-Jahren. Darüber werden wir auch gleich reden, denn das hier haben wir es mit einem mit einem Konglomerat aus Problemen zu tun, sozusagen. Da ist VW ein gutes Beispiel. Insofern ist es auch gut, dass Sie es jetzt erwähnen, weil VW ein Beispiel dafür ist, wohin die wirklich schädliche Verquickung von Politik und Wirtschaft Deutschland geführt haben. Nämlich zu einer Zukunftsvermeidung, einer Problemvermeidung, einer Konfliktvermeidung. Beide Seiten haben gedacht, wir tun uns nicht weh und dann wird das hier schon immer so weitergehen. Und VW fliegt in China gerade total auf die Fresse, weil einfach die chinesische Industrie, Autoindustrie an VW vorbeigezogen ist. VW war Marktführer in China und hat da jetzt unendlich Marktanteile verloren, weil plötzlich Firmen wie BYD oder Li oder wie die alle heißen, teilweise kennen wir die ja hier in Europa noch gar nicht, bessere und billigere Produkte machen. Ja, so ist es.
E-Autos.
Halt. Capitalism.
Baby. Das ist der entscheidende Punkt, es sind E-Autos. Also man hat auf dem größten Leitmarkt der Welt den Trend verschlafen. Und jetzt wird, das finde ich jetzt, der die Grünen nun auch nicht immer sympathisch findet, jetzt beinahe ein bisschen unfair mit den Grünen, dass denen nun vorgeworfen wird, sie und ihre Politik in Richtung E-Auto, die sich mit den Grünen tatsächlich ein bisschen verbindet, seien schuld daran, dass VW nun an der Kippe steht.
Aber VW ist da ja ein Beispiel für die ganze Autoindustrie in Deutschland. Die haben ja alle den E-Trend verschlafen und wurden darin doch, und deshalb habe ich eben schon das Stichwort Merkel gesagt, weil mir das ganz wichtig ist, natürlich als praktisch auch als Vergangenheitsbewältigung, ja, weil ich fand Merkel immer schon eine schlechte Kanzlerin und bin ganz froh, dass jetzt inzwischen immer mehr Leute das auch so sehen, weil Merkels Regierungen unter Beteiligung der SPD, muss man sagen, natürlich die deutsche Automobilindustrie unterstützt haben darin, festzuhalten an dieser überkommenen Technologie des Verbrenners. Ich erinnere Sie an den Dieselskandal. Ich erinnere, wo man die Industrie weitgehend versucht hat, freizuhalten von Verantwortung. Ich erinnere Sie an die Frage mit den Grenzwerten und wie streng die durchgezogen werden, wo Merkel sich eingesetzt hat in Brüssel für eine bessere Regelung für die Automobilindustrie. Ich erinnere Sie daran, dass der ganze Dieselskandal überhaupt nur möglich war, weil die deutschen Behörden, die das alles hätten kontrollieren und durchsetzen müssen, beide Augen zugedrückt haben und auch noch den Mund und die Nase und deshalb überhaupt nicht mehr mitbekommen haben, was da aus diesen Autos rausgekommen ist. Das ist natürlich ein Kollektivversagen des Systems. Und jetzt können Sie
und
sagen...
Das ist Angela Merkels schon, aber da kommen wir später.
Das ist interessant. Nein, ich fände es toll, wenn wir jetzt darüber reden, denn jetzt werden wir uns auch unterscheiden. Sie müssten jetzt ja im Grunde sagen, die Politik ist aber nicht für die Industrie zuständig und ich würde sagen, wenn ein Systemwandel bevorsteht, ein Strukturwandel, muss die Politik die richtigen Weichen stellen und die Industrie sozusagen in diese Richtung schieben, weil sie es von sich aus nicht tut. Und das hat Merkel nicht getan.
Und was würde ich dann erwidern?
Sagen Sie es doch selber.
Das finde ich echt klasse, dass Sie das jetzt schon so vorgeskizziert haben.
Kennen Sie doch ein bisschen. Ich könnte auch Augstein und Blume auch alleine machen.
Ja, das stimmt. Aber nicht so gut, wie ich alleine Augstein und Blume machen könnte. Um das mal klarzustellen.
Sag doch mal, jetzt
kann ich erinnern. Nein, der Rahmen... Also ich glaube, Sie haben die Wirklichkeit nicht vollständig beschrieben, auch die Merkel'sche Zeit und die damalige Wirklichkeit nicht richtig beschrieben. Denn es gibt ja einen Rahmen, gesetzt von nationaler Gesetzgebung, aber vor allen Dingen natürlich von europäischer Gesetzgebung, in dem die Autoindustrie dazu gezwungen wird, angeleitet, gedrängt, belohnt, wie auch immer gezwungen wird, sich in Richtung E-Auto zu entwickeln, zumindest sich in Richtung CO2-freie Flotten zu entwickeln. Und das ist schon vor weit über 10 Jahren beschlossen worden, dass in bestimmten Etappen der Gesamtausstoß einer Autoproduktion von VW, von BMW, von wem auch immer, bestimmte Werte zu unterschreiten hat. Und zum ersten Mal übrigens kommt jetzt unter anderem VW an die Grenze des Erlaubten, wenn die Werte, der Gesamtwert, demnächst wieder runtergefahren wird, so wie das aber schon seit vor Jahren beschlossen worden ist. Jeder konnte das sehen. Und sie diesen Flottenwert nicht mehr bringen können, weil sie zu wenig E-Autos verkaufen. Denn ein E-Auto in der Flotte ist ein Auto, das kein CO2 für die Flotte produziert. Ergo ist das gut für den Gesamtwert dieser Flotte. Man kann es nur mit E-Autos erreichen. Und das war ja auch die Idee. Genau das war die Idee dieser Rahmensetzung. Und die existiert. Der einzige Haken ist, VW hat es nicht hingekriegt. Und jetzt quasi die Politik dafür haftbar zu machen, finde ich, was den Rahmen angeht, echt geistesgestört. Entschuldigung. Wofür Nein. Sie höchstens verantwortlich machen können, ist, dass die SPD-nahen Gewerkschaften und das SPD-geführte Bundesland Niedersachsen im Aufsichtsrat von VW nicht dafür gesorgt haben, dass dieser Kurs energisch genug vollzogen wurde, sondern sie haben gesagt, oh nee, wir müssen auf unsere Wähler aufpassen und wir haben so viele Werke in Niedersachsen und das können wir jetzt nicht besser organisieren, damit die Marge ein bisschen größer wird und wir mehr investieren können und wir wollen dann auch noch Ausschüttungen haben als Land, weil sonst ist unser Haushalt nicht gedeckt und so weiter und so fort. Es gibt politische Fehler bei VW zuhauf, aber der Rahmen ist eigentlich ziemlich klug gesetzt.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Nein, der Rahmen war eben nicht klug gesetzt. Ich habe seinerzeit, als ich noch bei Spiegel Online die Kolumne geschrieben habe, Angela Merkel gerne und oft als Chefärztin für Anästhesie im Kanzleramt zuständig für politische Betäubung genannt. Und das ist auch heute mein Toll. Bild von dieser Kanzlerin. Ich zitiere es deshalb, Toll. Weil ich es immer noch ganz lustig. Ich weiß, mich zitiert ja sonst niemand, also mache ich es selber. Na und, ist doch auch egal. Merkel wird demnächst ihre 785.000 Seiten umfassende Biografie vorstellen, in der sie wahrscheinlich sagt, dass sie das alles richtig gemacht hat und es überhaupt keinen Grund gibt zur Selbstkritik. Ich sage nur, die Zahl der Leute, die sie kritisch sehen, steigt. Gerade jetzt im Economist sehr Merkel-kritische Kolumne gelesen, wo er auch sagt, sie hat im Grunde, ist ihr Erbe für die deutsche Industrie und die europäische Politik verheerend. Teilweise teile ich das nicht, weil ich die Russland-politische Kritik da nicht teile. Aber was die Industrie angeht, teile ich natürlich diese Kritik. Denn Merkel hat es versäumt, die deutsche Industrie, die Automobilindustrie, über die anderen können wir auch noch sprechen, auf diesen neuen Weg zu schubsen, auf den sie freiwillig nicht gehen wollten. Und ich finde, das ist die Aufgabe, das ist jetzt vielleicht auch meine, ich finde, es ist die Aufgabe von Politik, langfristiger zu denken als die Firma. Die Firma kann meinetwegen, denkt sie hat kurzfristig, der Manager, nächstes Jahr sein Bonus, der Aktienkurs, weiß ich nicht. Die Politik muss langfristig denken. Die Politik hat versäumt, die Ladeinfrastruktur aufzubauen in Deutschland. Nein, jetzt, Entschuldigung, es ist einfach als Faktengrundlage wichtig. Ich sage, sie hat es versäumt, da muss ich doch auch sagen, was sie versäumt hat. Sie hat die Ladeinfrastruktur nicht aufgebaut, erstens, und sie haben die Stromleitungen von Nord nach Süd, damit der Windstrom vom Norden in den Süden kommt, nicht gebaut. Zwei kolossale Versäumnisse der Merkel-Ära.
Also mal der Reihe nach. Vielleicht erinnern Sie sich an ein Gespräch, das wir beide geführt haben mit dem damaligen IG Metall-Chef. Das ist 5, 6, 7 Jahre her.
Herr Hofmann, ja klar.
Und da erzählte er uns schon, oh Mann, wir müssen uns bei der IG Metall was einfallen lassen, weil gerade im Kern unserer Belegschaften, unserer Gewerkschaftsmitglieder in der Autoindustrie braucht es, um einen Motor zusammenzusetzen in den verschiedenen Werken der Hersteller und der Zulieferer, 6 Leute. Ein E-Motor zusammenzusetzen, das braucht, so sagte er damals, nur einen. Was machen wir mit den 5 anderen? So lange ist das her. Wie kam er damals auf die Frage? Weil der Rahmen schon gesetzt war, mitten in der Ära Merkel. Natürlich war der Rahmen bereits in diese Richtung gesetzt. Es gab übrigens auch eine E-Auto-Prämie, über die man sich für sich genommen auch streiten kann. Aber immerhin, sie gab es. Und die Ladeinfrastruktur, ja, kann man sagen, das muss der Bund irgendwie mit anschieben und vielleicht hat es Frau Merkel versäumt. Aber von wem genau ist die Ladeinfrastruktur bei Benzinautos und Dieselautos? Ah, ja, richtig. Von den Staatsunternehmen Aral, BP, Shell. Sie haben doch nicht mehr alle im Schrank. Natürlich muss der Staat was tun Und ich glaube, auch für diese Art Investition ist eine Menge Steuergeld geflossen, so wie es das immer noch tut. Und den letzten Punkt, den Sie gemacht hatten, den habe ich jetzt vergessen.
Es geht mir darum, dass, wir können ja auch darüber reden. Ich bin ja auch jetzt gar nicht, wir können ja sozusagen, Sie können ja auch sagen, dass Sie das grundsätzlich anders sehen. Was ist die Aufgabe der Politik in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung? Ich finde, die Aufgabe der Politik ist nicht nur, den Rechtsrahmen zu setzen, sondern auch Entwicklungen, die man für wünschenswert hält oder die man kommen sieht, sozusagen vorwegzunehmen, anzustoßen, zu unterstützen, wenn die Industrie es nicht von alleine macht. In anderen Bereichen funktioniert das ja auch. Die Firma Airbus gäbe es gar nicht, wenn es nicht Industriepolitik gegeben hätte in Frankreich und Deutschland. Und die Firma Airbus ist inzwischen erfolgreicher als die Firma Boeing.
Ja. Also, und es gäbe kein GSM, also GSM-Handy-Standard, der auch aus der Europäischen Union stammt, ja, den die ganze Welt hat. Natürlich ist Industriepolitik in diesem Sinne mit mehr oder minder unterschiedlichen Eingreiftiefen durchaus sinnvoll. Aber Sie bestreiten, dass es sie gibt. Und ich sage, gucken Sie doch hin, dann sehen Sie sie. Also, es gibt ein CO2-Ausstoßregime. Sie müssen Zertifikate seit 10 und mehr Jahren kaufen, um ausstoßen zu dürfen. Diese Zertifikate werden jedes Jahr weniger und auch noch teurer. Der Pfad ist vorgesehen. Die CDU findet das übrigens auch toll, weil es eine marktwirtschaftliche Lösung ist. Und das heißt, eine Firma, die weniger CO2 Ausstoß klarkommt, kann ihre Rechte verkaufen. Zumindest muss sie keine teuren kaufen. Das heißt, sie produziert billiger. Sie werden also alle in Richtung CO2-freie Produktion gedrängt, mit dem kleinen Haken, dass manche Firmen jetzt einfach aufhören, ganz zu produzieren in Deutschland, weil ihnen das zu teuer wird angesichts dieser Preise, die immer weiter steigen für das CO2.
Ich muss allerdings eine Sache, es ist ja immer gut, dann am Schluss sozusagen eines Gesprächs auch nochmal das Gegenargument zu benutzen und sich selber die Beine wegzuschlagen. Die Firma VW, ja, mit der wir jetzt ja eben angefangen haben, scheint aber auch massive Managementprobleme zu haben, an denen selbst Angela Merkel nicht schuld ist. Und die scheinen einfach echt schlechte Arbeit gemacht zu haben. Ich habe nämlich gerade gelesen, dass VW für die Batterieteile oder Batterien, die sie in China produzieren, ja, die produzieren ja viel, und die sie nach Europa zurück exportieren wollen, muss VW 21% Zölle bezahlen. Tesla zahlt nur 7,8% und der Chinese BYD zahlt nur 17%. Das heißt, weil die anderen Firmen besser verhandelt haben mit der Kommission in Brüssel und die VW-Manager sich wahrscheinlich hingesetzt haben und gesagt haben, wieso, das haben wir immer so gemacht, ich mache die Beine breit und was soll der Quatsch hier und so, waren die anderen Wettbewerber schlauer. Das ist natürlich dann auch doof.
Das endet jetzt hier auf einer versöhnlichen Note, not to end on a sour note, wie der Engländer sagen würde. Da gebe ich Ihnen recht und ich setze noch einen sozialdemokratischen, ich meine beinahe klassenkämpferischen Akzent obendrauf. Das allererste, was da jetzt gestrichen gehört, ist die Kaviarzulage im Vorstandsrestaurant und die Millionenboni für diese ganzen Vollversager in Nadelstreifen.
Da schließe ich mich Ihnen, wie man im Gewerkschaftsdeutsch sagt, voll inhaltlich an. Lieber Kollege Blome, bis nächste Woche.
Jawohl.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.